Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, oft wird in Zeitschriften prominenten Persönlichkeiten die Frage gestellt, welches denn ihre liebste Bibelstelle sei. Und wenn man dann die unterschiedlichen Aussagen miteinander vergleicht, stellt sich heraus, dass es nur ganz wenige Favoriten gibt, die immer wieder vorkommen. Insbesondere drei, nämlich dem Psalm vom guten Hirten, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, der ja so herrlich ein tiefes Vertrauen Gott gegenüber zum Ausdruck bringt, dann der Beginn der Bergpredigt unseres Herrn, also die Seligpreisungen, die so einzigartig die Maßstäbe dieser Welt gleichsam auf den Kopf stellen, selig die Armen im Geiste, selig die Trauernden, selig die Friedensstifter und eine dritte Stelle, die vielleicht am häufigsten genannt wird, das ist die der heutigen Lesung. 1. Korinther 13, das sogenannte neutestamentliche Hohelied der Liebe. Nicht wahr, wie poetisch und schön und zugleich tiefsinnig diese Worte doch sind. Daher drucken sie auch die Verlage so gerne auf geschmackvolle oder weniger geschmackvolle Postkarten mit irgendeinem idyllischen Motiv, ein leuchtender Sonnenuntergang, ein wogendes Kornfeld, eine sprudelnde Quelle. Und man kann solche Karten sehr gut zum Beispiel zu einer Hochzeit verschicken. Die heutige Liturgie von Quinquagesima freilich stellt den berühmtesten Text des heiligen Apostels Paulus in einen ganz anderen Zusammenhang, in dem wir ihn vielleicht zunächst gar nicht erwartet hätten. Wir stehen ja am Beginn der Fastenzeit, der 40-tägigen Vorbereitung auf die österlichen Geheimnisse, auf Leiden, Sterben und Auferstehung unseres Herrn. Und im Evangelium ist genau davon, was ihm bevorsteht, die Rede. Der Herr wendet sich nach Jerusalem und erklärt den entsetzten 12 Aposteln, was ihm da alles bevorsteht. Und wir sind durch die kirchliche Fastenzeit, das wissen wir, aufgefordert, uns gleichsam geistigerweise diesem Weg nach Jerusalem anzuschließen. Unsere Bereitschaft dazu sollen und wollen wir auch ganz bestimmt zum Ausdruck bringen durch konkrete Buße, also durch verstärktes Gebet und Fasten sowie andere persönliche Opfer. Das ist, liebe Gläubige, eine durchaus ernste Angelegenheit. Und dazu eben will uns die so schöne und poetische Lesung aus dem 1. Korintherbrief nicht recht passen. Aber betrachten wir es genauer, so stellen wir fest, dass es eigentlich gar keinen passenderen Text zu diesem Thema geben könnte. Denn tiefer bedacht ergänzen sich Evangelium und Lesung wunderbar zu einer Beschreibung dessen, wozu Jesus gekommen ist, was er für uns tun wollte und was er dann auch tatsächlich für uns getan hat. Und zugleich bieten beide Texte gemeinsam ein hervorragendes Programm für unsere Fastenzeit. Also zunächst sind sie eine Beschreibung dessen, was der Herr für uns getan hat. Man kann sagen, im heutigen Evangelium erfahren wir die Außenseite des Geschehens, nämlich mit den Worten Christi, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, dort wird alles in Erfüllung gehen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. Er wird den Heiden ausgeliefert, verspottet, misshandelt und angespien werden, man wird ihn geißeln und töten, aber am dritten Tage wird er auferstehen. Und in der Lesung ist es dann die Innenseite des Ganzen, die uns gezeigt wird. Nämlich die Liebe, ohne die das alles nichts wäre. Ja, liebe Gläubige, man kann alles das durchgehen, was der heilige Apostel Paulus in der Lesung an Großartigkeiten aufzählt. Und man wird sie im Leben des Herrn wiederfinden, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel redete. Wer denn bitteschön hat gesprochen in Worten, welche die Sprachen aller Menschen und Engel weit überragen, wenn nicht er, der das ewige Wort Gottes selbst ist? Wenn ich die Gabe der Weissagung besäße und wüsste alle Geheimnisse und alle Wissenschaft und hätte eine Glaubenskraft, so dass ich könnte Berge versetzen. Ja, von wem, liebe Gläubige, stammen denn die größten Prophetien, aus denen eine unermessliche Weisheit und Wissenschaft hervorleuchtet? Von wem gilt denn das Wort, dass Gott niemals jemand geschaut hat, aber der Eingeborene im Schoße des Vaters, er hat uns die Kunde gebracht? Und wer hat denn Zeichen und Wunder gewirkt, die noch mehr sind als das Versetzen gewaltiger Bergesmassen? Gilt das nicht alles mehr als von irgendeinem anderen? Eben von ihm, von Jesus Christus. Und weiter: Wenn ich meine ganze Habe zur Speisung der Armen austeilte und meinen Leib hingäbe zum Verbrennen, auch das ist in Jesus bewahrheitet. In der heiligsten Eucharistie schenkt er uns sich selbst mit Gottheit und Menschheit, mit Leib und Seele und dazu seine ganze himmlische Herrlichkeit zum Verspeis für uns Arme, uns Bedürftige. Und den eigenen Leib hat er sozusagen dem Verbrennen überliefert, als er in die Gluten der Passion stieg, auf den Scheiterhaufen des Kreuzes, wo er sich vollends verzehren ließ, Gott zu lieblichem Wohlgebruch und uns, liebe Gläubige, zum Heil. Aber dennoch, und das sagt uns die Lesung, das alles, selbst diese Wunderwerke Jesu Christi, wären null und nichtig, stünde nicht hinter ihnen seine reine und starke, seine unermessliche Erlöserliebe. Die Worte Jesu, und klängen sie noch so großartig, wären nur tönendes Erz und klingende Schelle. Und alle seine Taten wären rein nichts, gingen sie nicht aus dieser göttlichen Liebe hervor, wären sie nicht von ihr beseelt und durchstrahlt und würden sie nicht auch in sie, in das Geheimnis der Urliebe, in die Dreifaltigkeit Gottes zurückführen. Hinter allem, was er sagt und tut, was er an Wunderbarem wirkt und was er an Schmerzlichem und Schmerzlichstem für uns erleidet, brennt doch beständig die Flamme dieser unfassbaren Liebe. Man könnte hier, liebe Gläubige, eine Herz-Jesu-Betrachtung anhand der Eigenschaften anfügen, welche uns der heilige Apostel Paulus in der Lesung über jede wahre Liebe aufzählt. Jesu Herz ist gütig und geduldig gegenüber unseren unzähligen Sünden, Fehlern und Nachlässigkeiten, in allen Schmähungen und Peinigungen, unter Schlägen und Quälereien. Er ist frei von Neid, von Prahlerei, von Aufgeblasenheit, frei vom Gift der Selbstsucht, ohne Bitterkeit, alles ertragend, alles erduldend. Tatsächlich, zu dem äußeren Bild, das uns das Evangelium des heutigen Tages von der äußeren Passion Jesu malt, bietet die Lesung die entsprechende Innenansicht. Und so ist dann darin auch zweitens ein echtes und ein starkes und lebensnahes Programm für unsere Fastenzeit vorgezeichnet. Mit dem Herrn nach Jerusalem, das ist sozusagen der äußere Rahmen. Und den zeichnen wir in unserem Leben nach, wenn wir uns um würdige Früchte der Bekehrung und der Buße bemühen. Fastenzeit, so sagen wir ja immer noch, obwohl die katholische Christenheit zu keiner Zeit weniger gefastet hat als zu der unsrigen. Nur noch zwei reguläre und vorgeschriebene Fasttage im Jahr sind geblieben, Aschermittwoch und Karfreitag. Und das ist, liebe Gläubige, angesichts der christlichen Tradition und auch im Blick auf die orientalischen Kirchen, aber auch auf andere Religionen und den Stellenwert, den das Fasten nicht zuletzt in modernen Heilmethoden hat, geradezu lachhaft und beschämend. Die Reformation mit ihrem Hass auf Buße und Fasten lässt schön grüßen. Fastenzeit sagen wir trotzdem noch. Und die klassische Trias für diese Tage lautet Gebet, Fasten und Almosen. Also mehr Zeit für Verinnerlichung und Gebet, Abbruch im Essen und sonstige Werke des Verzichtes, Werke der Liebe, der Hilfsbereitschaft, der Unterstützung für die Armen und Bedürftigen. Damit ist sozusagen der äußere Rahmen unseres Weges gemeinsam mit Jesus nach Jerusalem abgesteckt. Aber es bleibt äußerlich und es bleibt letztlich wertlos und nichtig, wenn sich dazu nicht die Innenseite gesellt. In der Karliturgie werden wir die Worte des heiligen Apostels Paulus aus dem Philipperbrief vernehmen: Seid so gesinnt, wie Christus gesinnt war. Und die hier gemeinte Gesinnung ist keine andere als die, die uns Paulus in der heutigen Lesung vorstellt. Dass sie gar nicht einmal so selbstverständlich ist, liebe Gläubige, merken wir recht schnell, wenn wir die Beschreibung der Eigenschaften der Liebe durch den heiligen Paulus zu einem persönlichen Gewissensspiegel benutzen. Und das hat in der kirchlichen Tradition es durchaus immer wieder gegeben, zum Beispiel die Alumnen, die Priesteramtskandidaten in dem berühmten Reformseminar von Saint-Sulpice in Frankreich waren dazu angehalten, die Heilige Schrift auf Knien zu lesen und sich dann angesichts dessen, dass sie vom Wort Gottes aufnahmen, ihr Gewissen zu erforschen. So können wir also die Aufzählung der Eigenschaften der Liebe durch den heiligen Paulus zum Gewissensspiegel benutzen. Und was lesen wir da? Die Liebe ist geduldig, ist gütig. Ja, wie steht es um unsere Geduld? Ist man nicht schon bei Kleinigkeiten, die nicht nach den eigenen Vorstellungen verlaufen, aufbegehrend und ärgerlich? Zur echten Liebe gehört aber Geduld. Und die Güte, denke ich etwa generell wohlwollend, freundlich über die anderen oder werfe ich scharf beurteilende, kalte Blicke auf sie, verurteile sie? Die Güte gehört zur Liebe. Dann weiter, die Liebe neidet nichts, sie handelt nicht prahlerisch, bläht sich nicht auf, sie ist nicht ehrgeizig, nicht selbstsüchtig. Ach, diese Anwandlungen des Neides, wenn man von anderen in irgendeiner Angelegenheit übertroffen wird und selbst dann in irgendeiner Hinsicht zurücksteht. Der neidische Mensch betrachtet das Gute beim Nächsten wie einen Schaden für seine eigene Großartigkeit. Er gönnt es ihm nicht und dann krampft sich eben sein Herz zusammen und sammelt in seinem Inneren gleichsam Giftstoffe. Oder die Prahlerei. Also mehr scheinen wollen als sein. Großartige Worte von sich geben, die sich aber mit der Wahrheit im eigenen Inneren überhaupt nicht decken. Das gilt auch von manchen frommen Worten und Phrasen. Und damit verbunden die Aufgeblähtheit. Also dieses im Grunde tragikomische, das heißt zugleich traurige und lächerliche von sich selbst eingenommen sein. Liebe Gläubige, könnten wir uns einmal im Zustand der Aufgeblähtheit von außen betrachten und das doch mit einem nüchternen und ganz durchdringenden Blick, dann wären wir wahrscheinlich heilsam entsetzt und wollten uns nie wieder aufblähen. Den Ehrgeiz, erwähnt Paulus, also dieses immer höher hinaufwollen, das ist ja für gewöhnlich das Laster der Begabteren und der Stärkeren. Wir kennen die Karrieresucht in großen wie auch im kleinen Format. Wir kennen auch die schweren Folgen, die Schädigung anderer und die Pervertierung des Charakters dessen, der sich dem Ehrgeiz überlässt. Die Selbstsucht. Wie stark zeigt sie sich doch oft, wenn man nur an die eigenen Interessen denkt und die anderen unter dem Gesichtspunkt betrachtet, wie sie zu einem selbst stehen. Sie dann entweder rücksichtslos für die eigenen Ziele einspannt oder sie, weil man sie nicht gebrauchen kann, einfach links liegen lässt. Weiter heißt es, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie denkt nichts Arges, sie freut sich nicht am Unrecht, sondern hat Freude an der Wahrheit. So schnell hat sich doch so manche Enttäuschung unseres Herzens in eine echte Bitterkeit verwandelt, in Groll und feindliche Gesinnung gegen andere. Und dann entsteht in der Seele tatsächlich ein ungenießbares Bitterwasser, dort, wo eigentlich eine frische und klare Quelle sprudelnden Lebens fließen sollte. Der Mensch wird ungenießbar für Gott, für die anderen und für sich selbst. Man denkt Arges, ist also ständig geneigt, zuallererst einmal das Schlechte anzunehmen und muss sich dann doch oft beschämt eines Besseren belehren lassen. Schadenfreude kommt auf, wenn man vom Unheil anderer erfährt. Und wäre es auch nur in Form einer gewissen Befriedigung, da man angesichts einer negativen Entwicklung dann triumphierend feststellen kann, ich habe es doch immer gesagt, hättet ihr nur auf mich gehört, dann wäre das nicht passiert. Alles das, liebe Gläubige, ist wenig schön und wenig erfreulich. Und doch, seit dem Sündenfall sind wir eben dazu geneigt. Und leider lassen sich so oft alle die Dinge in unserem Herzen finden, die der Liebe zutiefst entgegengesetzt sind. Aber getrost, Gott weiß um unsere Anfälligkeit und er freut sich über jedes auch noch so kleine Bemühen zum Guten hin. Eine Liebe soll es nach Paulus sein, die alles erträgt, alles glaubt, alles hofft und alles erduldet. Wir sehen schnell ein, dass angesichts der Abgründe, die sich oft in unserer erbsündlich verwundeten Natur auftun, nur die göttliche, nur die gnadenhafte Liebe unseres Herrn dazu führen kann, dass wir wirklich ganz gläubig, ganz vertrauensselig und ganz ergeben in den heiligen Willen Gottes leben. Deshalb ja kommt er auch immer wieder zu uns im allerheiligsten Sakrament des Altares, um unser armes und bedürftiges Herz mit dem Übermaß seiner eigenen Liebe zu erfüllen. Von uns aus können wir so, wie die Liebe hier von Paulus beschrieben wird, mit Sicherheit niemals werden. Wir tun also gut daran, liebe Gläubige, uns mit dem Herrn in Richtung Jerusalem zu begeben und ihm unsere Hingabe in wirklichen Werken der Buße, des Gebetes und der Liebe zu bekunden. Dabei aber müssen wir vielleicht noch mehr als bisher darauf achten, dass auch unser Inneres seinem Inneren zunehmend entspreche, so wie das Innere derjenigen, die ihm bis unter das Kreuz folgte. Ja, liebe Gläubige, ist diese Beschreibung der wahren Liebe nicht zugleich auch ein Bildnis der Seele der allerseligsten Jungfrau Maria? Liefert uns hier Paulus nicht sozusagen ein Hohelied, einen Freudengesang auf diejenige, die durch ihre ganz gottförmige Liebe seine treueste Begleiterin auf dem Weg nach Jerusalem bis in die tiefste Schmach und bis zum herrlichsten Sieg geworden ist? So möge sie, die allerseligste Jungfrau, die Mutter der schönen Liebe, uns helfen zu einer Fastenzeit, die uns wahrhaft mit Jesus nach Jerusalem führt, zur Stätte seines Opfers und dann des Sieges seiner göttlichen Liebe. Amen.